Ja, ich möchte also heute über das Thema die Stillung des Sturms auf dem See Genezareth sprechen, so wie es im Markus-Evangelium beschrieben ist. Aber vorweg habe ich noch mal eine Frage an euch. Welche Art von Stürmen kennt ihr? Was für Sorten von Stürmen? Es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen. Welche Stürme kennt ihr? Gib mir mal so ein paar Stichworte. Orkan, ja.
Wenn Gewitter kommt.
Gewittersturm, ja. Also bei uns in Schleswig-Holstein, da wo ich herkomme, wenn das also starker Wind ist, dann spricht man von einer steifen Brise zum Beispiel. Ja, was gibt es? Es gibt also den Orkan, den Tornado, es gibt den Hurrikan, den Taifun, Zyklon, den Blizzard. Also den Schneesturm, den Sandsturm, Hagelsturm. Wer von euch ist denn mal in so einem großen Sturm drin gewesen? Wer kennt sich mit Stürmen bei euch besonders gut aus? Habt ihr schon mal Erfahrung gehabt mit Stürmen? Also ich weiß, wir waren vor vielen Jahren mal, waren wir in Dänemark, oben in Skagerrak. Und da war so ein heftiger Wind. Ich war damals noch ein bisschen stärker als heute. Also mein 130 Kilo hatte ich wohl damals gehabt. Und ich konnte mich in den Wind fallen lassen, ohne dass ich umgefallen bin. So stark war da der Wind. Gut, ich lese euch mal den Bericht von Markus aus dem 4. Kapitel ab Vers 35. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen an das andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los, die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien: Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See: Schweig! Sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr noch immer keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander: Wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Ich habe mir überlegt, wie müssten wir uns denn so ein Boot aus der damaligen Zeit vorstellen? Ich habe dazu einige Bilder mitgebracht. Das ist eine etwas dramatische Zeichnung von einem Boot, aber so etwa sahen diese Boote tatsächlich aus. Ich habe dann im Internet gefunden, dass man 1986 im See Genezareth in der Nähe des antiken Hafens Magdala die Reste eines Fischerboots gefunden hatten. Die zeitliche Zuordnung konnte anhand der verwendeten Holznägel mit rundem Kopf bestimmt werden. Solche Boote wurden vom zweiten vorchristlichen Jahrhundert bis etwa 70 nach Christus in der sogenannten Schalenbauweise gebaut. Das heißt, es wurden erst die Planken miteinander verbunden und dann das Bootsgerippe eingefügt. Verwendet wurde Zedernholz und für die Spanten Eiche. Und das ist jetzt interessant: Die geschätzten Ausmaße des Bootes waren ungefähr in der Länge 8,20 bis 8,30 m. Das passt, glaube ich, so ungefähr einmal quer durch den Raum hier, so knapp einmal durch die bis zur Decke. 2,30 m breit, das ist nicht viel von der Wand. Und ungefähr 1,10 m bis 1,30 m hoch. Typisch wird dort geschrieben, typisch waren das breite Heck, die spitze schmale Spuk und ein breites flaches Mittelteil. Der Pfahlmast, abgestützt durch ein Tau vom Bug zum Heck, trug ein einfaches viereckiges Rahsegel. Und bei Flaute und beim Manövrieren wurden Ruder benutzt. Ja, so ungefähr müssen wir uns diese Boote vorstellen, in denen auf dem See Genezareth Jesus mit seinen 12 Jüngern, das Boot war also schon ganz schön voll. Markus schreibt also im 4. Kapitel, dass Jesus schon den ganzen Tag über vom Boot aus zu den Leuten am Ufer mit Gleichnissen geredet hatte. Und offenbar brauchte er nun Ruhe und wollte sich am anderen Ufer des Sees erholen. Und er überlässt es seinen Jüngern, den Leuten das klar zu machen und ruht sich in dem breiten hinteren Heck des Bootes auf einem Kissen aus. Ja, und offenbar gelingt es den Jüngern und die meisten Zuhörer gehen nach Hause. Aber einige von ihnen sind so neugierig geworden, dass sie so beeindruckt von seiner Lehre, dass sie ihm kurzerhand mit einigen Booten folgen. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht vom heutigen See Genezareth. Einiges mag sich sicherlich verändert haben, aber die Umrisse des Sees werden wohl noch so in etwa passen. Ja, und dann mitten auf dem See Genezareth geschieht es. Ein Sturm bricht los. Ich habe übrigens gelesen, dass auch heute noch der See Genezareth ein wahres Surfparadies ist. Und ich denke mal, wir können also unterstellen, dass es sich damals nicht um so kleine Wellen gehandelt hat, sondern das müssen schon heftige Wellen gewesen sein, denn diese Sportart, die kann man nur betreiben, wenn es wirklich große Wellen vorhanden sind. Ja, und solche Wellen schlagen in das Boot. Speigatten dürfen sie damals noch nicht gehabt haben, also mussten alle Mann schöpfen. Ein Speigatt, der das nicht weiß, so, das ist bei den Schiffen unten an der Kante, da ist so ein Loch drin oder auch so eine Rückschlagklappe, wenn da Wasser reinkommt, dann kann es auch wieder unten ablaufen. Aber diese Speigatz hat es in den Booten damals mit Sicherheit nicht gegeben und so mussten sie schöpfen, was das Zeug hielt. Und das lesen wir auch, das Boot fing an voll zu laufen. Und während die Jünger ihr Letztes gaben, lag Jesus auf dem Heck des Bootes auf seiner Matte und schlief. Und sie gerieten in Panik. Meister, ist es dir egal, wenn wir hier alle umkommen? Wie kannst du in einer solchen Situation schlafen? Siehst du denn die Gefahr nicht? Kennen wir oder kennst du auch solche Gefahrenmomente, Augenblicke, in denen die Wellen über dich zusammenbrechen? Situationen höchster Angst? Zeiten, in denen wir Land unter haben, wo nichts mehr läuft, wo uns der Tod vor Augen steht? Wo eine Welt in uns zusammenbricht, weil wir unseren Arbeitsplatz verloren haben? Wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, wo der finanzielle Notstand ausbricht und wir unsere Kredite nicht mehr zurückzahlen können. Oder wenn uns die Nachricht des Arztes erreicht, dass wir eine weitere neue schwerwiegende Krankheit haben, vielleicht eine, die sogar zum Tode führt. Was ist, wenn der Partner oder die Partnerin uns verlässt? Was ist, wenn ein nahestehender Mensch stirbt? Wie gehst du damit um, wenn das BAMF dir sagt, dass dein Asyl in Deutschland abgelehnt ist? Wie erträgst du es, wenn du von ausländerfeindlichen Menschen bedrängt wirst? Wie bewältigst du die Sorgen vor der Zukunft? Ja, ich denke, es gibt sie überall, diese hoffnungslosen und aussichtslosen, schwierigen Situationen. Und sie kommen offenbar bei allen Menschen irgendwann einmal vor. Und diese schwierigen Situationen sind uns auch nicht egal. Das macht uns schon was aus. Das berührt uns auch emotional. Also, ich würde mir wünschen, dass Jesus dann an meiner Seite nicht schläft. Und ich denke, es klang damals schon ein bisschen vorwurfsvoll, wenn sie sagen, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir hier umkommen? Für die Jünger war das eine klare Sache. Diesen Sturm konnten sie gar nicht überlegen. Und vielleicht hatten einige auch schon mit dem Leben abgeschlossen. Und der Meister, mit dem sie so viele Wunder erlebt hatten, der so vielen Menschen geholfen hatte, der eine so vollmächtige Lehre weitergab, der Mann, dem sie sich verschrieben hatten, für die sie alles aufgegeben hatten, er schlief und Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und eine große Stille trat ein. Großes Erstaunen. Sie waren also offenbar doch noch gerettet worden. Der Wind hatte nicht nur nachgelassen, nein, er hatte aufgehört zu stürmen. Ruhe, völlige Stille war eingetreten. Was war das denn? Wieso? Warum war das plötzlich so? Keiner konnte sich das erklären. So was hatten sie noch nie erlebt. Und die meisten Leute von ihnen waren an diesem See groß geworden. Einige hatten sich ihr Leben lang als Fischer verdient und sie kannten die Tücken des Sees und seiner Winde. Jetzt, von jetzt auf gleich, war alles still geworden, kein Lüftchen wehte mehr. Wie kann das angehen? Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Wisst ihr, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich diese Reaktion von Jesus zumindest ein bisschen verstanden habe. Natürlich, Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes und damit verfügt er über unbegrenzte Möglichkeiten und Mächte. Aber seine Jünger waren doch nur Menschen, Menschen, wie wir auch heute noch so sind. Wir haben nur begrenzte Möglichkeiten, wir haben Emotionen, wir haben Angst. Und wir machen Fehler, aber glauben doch, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich bekenne, in einer solchen Situation wie damals hätte ich auch Angst, gewaltige Angst gehabt. Und warum zeigt sich Jesus dafür so wenig Verständnis? Ich denke, die Ursache ist dafür, dass wir immer nur in menschlichen Dimensionen denken und handeln können. Wenn wir vor einem Problem stehen, überlegen wir, wie wir es lösen könnten und wir entwickeln Strategien, um das Ziel zu erreichen. Wisst ihr, wir beten im Ältestenrat schon seit vielen Jahren für größere Räume für unsere Versammlungen. Wir möchten, dass Fremde, die uns besuchen, einen guten Eindruck von der Gemeinde bekommen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Besucher von zum Beispiel Gottesdiensten nicht wiederkommen, wenn mehr als 80% der Plätze schon belegt sind. Sie denken und fühlen dann, ach, da ist für mich gar kein Platz mehr. Und wir suchen deshalb schon seit vielen Jahren, seit 3 Jahren nach größeren Versammlungsräumen. Und bereits 3-mal wurden uns geeignete und finanzierbare Objekte vor der Nase weggeschnappt und andere haben sie erworben. Und das ist vielleicht enttäuschend, aber wir vertrauen fest darauf, dass unser Herr uns zur rechten Zeit die richtigen Räumlichkeiten zeigen und geben wird. Wir wollen lernen, unser eigenes menschliches Denken dem Handeln Gottes unterzuordnen. Unter den Jüngern waren Fischer, Profis, die den See ziemlich genau kannten und um die Tücken der Winde wussten. Und deshalb konnten sie sich kaum vorstellen, dass sie aus dieser lebensbedrohlichen Situation entkommen könnten. Und ist es nicht ganz normal, wenn jemand krank wird, dass er vielleicht auch schwer krank ist, dass er zunächst den Arzt aufsucht? Klug wäre es, glaube ich, wenn wir gleichzeitig auch zum Herrn fliehen und damit rechnen, dass er unbedingt helfen kann und wird. Und er wird es tun, wenn wir ihn bitten. Ich las am vergangenen Dienstag das Gleichnis von dem Richter und der Witwe, die ihn mit ihren wiederholten Forderungen, ihr Recht zu sprechen, nervt. Bis er schließlich aufgibt und sagt, lasst mich in Ruhe, jetzt werde ich Recht für sie sprechen, um einfach Ruhe zu haben. Und Jesus sagt dazu, wenn schon er, also der Richter, so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten nicht zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Das Gebet, liebe Gemeinde, ist also ein wichtiger Schlüssel in aussichtslosen Lagen. Das wissen wir alle. Aber ich denke, zumindest manchmal reagieren wir ähnlich wie die Jünger und erwarten eben doch nur das Menschenmögliche. Haben wir denn auch immer noch keinen Glauben? Ich denke, Gott handelt unentwegt. Zum einen wirkt er in der für uns unsichtbaren Welt und ich würde liebend gerne wissen, wie oft schon Engel für mich gekämpft haben, wenn der Teufel über mich herfallen wollte, um mich zu vernichten. Es gibt sie ganz bestimmt, diese unsichtbare Welt. Und auch und vielleicht besonders in der sichtbaren Welt geschehen Wunder, die auf das Eingreifen Gottes zurückzuführen sind. Ich las von einem Wunder von einem Ort in Münsingen in Baden-Württemberg. Dort ist ein kleines Mädchen vom Balkon im zweiten Stock gestürzt, kopfüber in einem Busch gelandet. Die Nachbarin hat sie herausgezogen, aber das Kind war unverletzt. Der Arzt, der sie daraufhin untersuchte, war sprachlos. So etwas hatte er noch nie erlebt. Das Mädchen fragte seine Mutter, Mami, wer war denn der Mann, der mich aufgefangen hat? Der Mutter war klar, dass sie die Nachbarin meinte. Aber das Kind beharrte darauf, nein, das war ganz bestimmt ein Mann. Ja, ich denke, Gott handelt auch in der sichtbaren Welt. Und ich weiß, dass viele von uns das auch schon erlebt haben. In der Bewahrung vor einem Unfall, in der Heilung von einer Krankheit, vielleicht auch durch einen guten Zuspruch durch einen anderen Menschen oder durch eine Antwort aus einem Bibelvers, das uns nun klare Richtschnur gibt. Wie die Jünger damals am See, Sie hatten schon viele Heilungen gesehen, große Taten erlebt und waren durch die Reden von Jesus bestens informiert über das, was seine Bestimmung und seine Berufung war. Und dennoch rechneten sie nicht damit, dass Jesus sie in dieser gefährlichen Situation retten würde. Vielleicht erwarteten sie von ihm nur, dass er auch mit Wasser schöpfen sollte, wer weiß. Vielleicht ist es ja auch eine Wesensart des Menschen, dass wir zunächst immer nur an das Menschenmögliche denken und erwarten. Ich wünsche mir und uns allen, dass wir unseren Blick, unsere Orientierung immer mehr auf das Göttliche, das Unerwartete wenden. Auch denn, wenn bei Gott wahrscheinlich andere Zeitdimensionen gelten. Ich bin ein ziemlich ungeduldiger Mensch. Ich möchte, wenn ich eine Lösung habe, möglichst schnell und sofort das erledigt haben. Aber ich möchte auch lernen, meinen Blick und meine Erwartungen viel mehr auf Jesus auszurichten. Da stand er auf, bedrohte den Wind und gebot dem See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es trat eine völlige Windstille ein. Andere Übersetzungen sprechen von, er befahl, er herrschte ihn an, er schrie ihn an oder er bedrohte den Wind. Ja, Jesus spricht hier im wahrsten Sinne des Wortes ein Machtwort und der Wind gehorchte. Wisst ihr, eigentlich ist es doch nicht verwunderlich. Schließlich ist er Gottes Sohn. Er war, er ist, er wird ewig sein. Von Anfang an, das wissen wir, ist er da. Von ihm geht die gesamte Schöpfungskraft aus, die Himmel und Erde geschaffen hat, die Wasser, die Meere, die Berge, die Landschaften, samt allem, was fleucht und kreucht, inklusive des Menschen. warum sollte er da nicht dem Wind Einhalt gebieten können? Dennoch, für uns ist das eher unvorstellbar, eben weil wir nur zu menschlich denken können. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern, habt ihr immer noch keinen Glauben? Und dann heißt es, jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Ja, wer ist dieser Mann? Was sagst du? Was denkst du? Ich denke so, die ganz Frommen unter uns, denen geht die passende Antwort sehr leicht über die Lippen. Und ich meine das nicht sarkastisch oder spöttelnd. Ja, Jesus ist der Christus, der von Gott gesandte Sohn, der Mensch geworden ist und für unsere Sünden gestorben ist. Ja, das ist richtig. Aber was bedeutet das für unseren praktischen Alltag heute im Jahre 2019 nach seiner Geburt? Was macht deine Beziehung zu ihm aus? Wie nahe bist du ihm? Er ist dir nahe. Jesus lebt in dir, aber wie weit lässt du zu, dass er ganz Raum in dir nimmt, dich und dein ganzes Wesen, dein Fühlen, Denken, Handeln und Reden vollkommen einnimmt? Ich denke, das meinte Jesus, als er seine Jünger fragt, warum habt ihr Angst, habt ihr immer noch keinen Glauben? Inwieweit bin ich, inwieweit bist du deinerseits eins mit Jesus? Ich glaube, wenn wir ihn vollkommen hineinlassen in unser Leben, dann bekommen wir auch das Gespür dafür, dass sein göttliches Wesen mehr ist, als sich unser menschliches Denken auch nur im Entferntesten vorstellen kann. Ich fasse zusammen. Erstens, Stürme sind in der Regel lebensfeindliche Elemente. Wir erleben sie in der Natur, sie gehören zu den Naturgewalten. Und wir erleben sie auch als Gewalten in unserem persönlichen Leben in Form von persönlichen Katastrophen. Das sind diese schwierigen Situationen, denen der Mensch immer wieder ausgesetzt ist. Und wenn wir darin stecken, wünschen wir uns, dass Jesus jetzt nicht auf seinem Kissen ruhig schlafen, weiterschläft. Und das tut er auch nicht. Auch in schweren Zeiten ist er hellwach. Du brauchst dich nicht zu sorgen. Zweitens, Gott handelt. Unbedingt. Auch wenn wir das selbst nicht immer wahrnehmen. Das gilt für die unsichtbare Welt, wie auch für die sichtbare, in der wir heute leben. Unser Problem ist es eben oft, dass wir immer nur in menschlichen Dimensionen denken können. Aber ich denke, wir können es lernen, die Wunder, das Handeln, das Eingreifen Gottes immer besser zu erkennen. Wir sollten lernen zu sehen und zu hören. Und drittens, wer ist dieser Mann, dieser Jesus? Wie sieht deine Beziehung zu ihm aus? Wie viel Raum gibst du ihm in deinem Leben? Weißt du denn nicht, Jesus, der Christus, lebt in dir. Und an dir ist es einfach nur, ihm Raum, jeden ganzen Raum in deinem Leben zur Verfügung zu stellen. Aber einmal werden wir erkennen, wie wir erkannt sind. Paulus schreibt den Christen in Korinth. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Und dann, liebe Gemeinde, kehrt Friede ein, friedvolle Stille, so wie wir es heute gehört haben. Amen.